das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Es ist Montagabend. Wir hoffen, Sie sind gut in die Woche gestartet. Schön, dass Sie dabei sind.
Auch von mir einen guten Abend.
Wir beginnen mit einer wohl guten Nachricht. Bei der Bahn gab es am Abend grünes Licht, nachdem das Signal monatelang auf Rot stand. Die Tarifgespräche zwischen der GDL, der Gewerkschaft der Lokführer, und der Deutschen Bahn sind beendet. Nach 6 Streiks in der aktuellen Verhandlungsrunde, einer gescheiterten Moderation und mehreren Streits vor Gericht haben sich beide Parteien nun geeinigt. Bahnfahrer haben keine weiteren Streiks mehr zu befürchten und die Bahnmitarbeiter? Die Frage geht an Anke Hahn in Berlin. Sind denn schon Details der Einigung bekannt geworden?
Tatsächlich sind keine Details bekannt gegeben worden. Klar ist, es gab eine Einigung, das bestätigen ja beide Seiten. Morgen wird es Pressekonferenzen geben, getrennte. Erst die Bahn, dann die GDL, dann sollen die Details verkündet werden. Wir wissen also nicht mehr. Wir gehen aber natürlich alle davon aus, dass es wohl eine Einigung bei der Arbeitszeit gegeben haben muss. Die GDL fordert ja eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Einen ersten Vorschlag der Bahn von 36 Stunden hat sie abgelehnt, also kann man jetzt spekulieren, vielleicht haben sie die 35 geschafft, aber wir wissen es nicht. Wir müssen abwarten bis morgen. Unklar war auch, wie lange dieser Tarifvertrag gelten soll. Die GDL wollte ein Jahr, die Bahn wollte fast 3 Jahre. Auch da muss es wohl eine Einigung gegeben haben und auch die Art der Lohnerhöhung muss sich eine Einigung eingefunden haben. Die Bahn wollte eine prozentuale, die GDL einen festen Betrag, 555 Euro. Mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Das werden wir dann morgen bei den Pressekonferenzen hören.
Dann wissen wir mehr. Vielen Dank heute Abend nach Berlin, Anke Hahn. Der Terroranschlag in Moskau vom vergangenen Freitagabend hat gleich mehrere Dimensionen. Die Bedrohung durch den IS für Russland und auch für uns, Putins Propaganda an sein eigenes Volk und seine Reaktionen auf das Massaker an hunderten Menschen. Diese Bilder sollen vor allem in Russland gesehen werden, mit voller Härte und ohne Rücksicht auf Regeln, die in einem Rechtsstaat gelten, werden in Putins neuer Diktatur die Täter gejagt, gefoltert und womöglich wird ihnen ein schneller Prozess gemacht. Erstmals seit Jahrzehnten könnte die Todesstrafe wieder angewandt werden. Bevor wir über die anderen Dimensionen des Terrors sprechen, was für eine Gefahr der IS für Deutschland darstellt, zeigt uns Matthias Schülke, wie Russland mit dem Terror umgeht.
Dutzende Kameras waren dabei, als die 4 mutmaßlichen Attentäter dem Haftrichter vorgeführt wurden. Sie werden beschuldigt, den Anschlag auf die Konzerthalle bei Moskau verübt zu haben. Ihre Gesichter geschwollen, Blutergüsse, einem Mann soll ein Ohr abgetrennt worden sein. Ein anderer wird im Rollstuhl vorgefahren, kaum bei Bewusstsein. Wir haben ihre Gesichter bewusst unkenntlich gemacht. 2 der Beschuldigten sollen Geständnisse abgelegt haben. Allerdings,
das offizielle Russland, die russische Propaganda und die russischen Sicherheitsbehörden haben überhaupt kein Problem damit, Geständnisse aus Verdächtigen herauszufoltern und scheinen auf diese Folter auch noch stolz zu sein. Das ist mit unserem Rechtsstaatsverständnis sicherlich nicht kompatibel.
Kreml-Sprecher Peskow antwortet auf die Frage einer Journalistin, ob die Beschuldigten gefoltert worden seien. Ich kommentiere das nicht. Bekannt zu dem Anschlag hatte sich ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat. Tagelang hatte der russische Machthaber Putin das aber ignoriert. Stattdessen behauptet, die Ukraine stecke hinter dem Anschlag. Am Abend weicht er überraschend von dieser Linie ab, zumindest zum Teil. Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde, deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten bekämpft. Gleichzeitig stellt er aber doch wieder eine Verbindung zu Kiew her. Es solle weiter geklärt werden, warum die Terroristen Richtung Ukraine entkommen seien und wer der Auftraggeber war. In Moskau wurden heute die Sicherheitskräfte ausgezeichnet, die mutmaßlichen Attentäter gefasst haben sollen. Medaillen und ein Handschlag. Ein Ablenkungsmanöver, meinen Beobachter.
Die Sicherheitsbehörden in Russland haben versagt. Putin selbst hat die Warnungen vor diesem Anschlag, die ja eindeutig waren, in den Wind geschossen. Man hat sich fast darüber lustig gemacht, dass es solche Warnungen gab. Und jetzt reagiert man besonders überzogen und besonders hart, vielleicht um das eigene Versagen zu kompensieren.
Denn es gibt immer mehr Zeugenaussagen, dass die Rettungskräfte zu spät zur brennenden Konzerthalle kamen, dass sie zu zögerlich reagiert haben. Auch heute kommen immer noch Menschen zum Anschlagsort, legen Blumen nieder, trauern. Das ist das Mindeste, was wir tun können, um unsere Unterstützung zu zeigen für die Familien der Opfer. Bei dem Attentat sind nach russischen Behördenangaben mindestens 137 Menschen getötet worden.
Terror durch den IS in Moskau, wäre der auch in Deutschland denkbar? Schauen wir auf das Gefahrenpotenzial. Das Bundeskriminalamt zählt 483 Personen als sogenannte Gefährder im islamistischen Terrorismus. 114 von ihnen werden mit Haftbefehl gesucht. Ende vergangenen Jahres gab es einzelne Festnahmen. Womöglich wurden Anschläge auf den Kölner Dom und einen Weihnachtsmarkt vereitelt. Und vergangene Woche wurden in Gera in Thüringen zwei Islamisten festgenommen, die einen Anschlag in Schweden geplant haben sollen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung von allein handelnden Tätern. Dazu konnte ich am Abend mit Stefan Kramer sprechen, dem Präsidenten des thüringischen Verfassungsschutzes. Guten Abend nach Erfurt, Herr Kramer.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
Sie haben einmal gesagt, Deutschland sei ein Erholungsgebiet für Terroristen. Wer macht es den Terroristen bei uns denn so angenehm und gemütlich?
Naja, das ist eine Aussage, die getätigt wurde, weil wir im Grunde in Bereichen Europas, aber auch in Deutschland teilweise Rückzugsräume haben. Das war konkret vor allem auch auf die Situation im Nahen Osten angespielt, wenn wir an Terrororganisationen wie die Hamas und Hisbollah denken. Aber das ist natürlich was anderes in der heutigen Lage.
Sie sagen zum IS-Terror in Moskau, der Angriff zeige, wie real die Gefahrenlage auch bei uns ist. Was bedeutet das konkret?
Also wir haben schon seit einigen Monaten, um nicht zu sagen in den letzten 2-3 Jahren, eine hohe abstrakte Gefährdungslage. Thüringer Innenminister Georg Mayer hat heute auch noch mal darauf hingewiesen. Wir haben derzeit keine konkreten Anhaltspunkte. Gleichwohl ist es eine hohe Gefährdungssituation, die uns insbesondere auch in der Bundesrepublik betrifft, weil wir natürlich zur sogenannten Allianz der Kreuzzügler, wie die Islamisten es zu nennen pflegen, gehören. Und insofern können auch Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland durchaus sehr real sein.
Wie muss man sich denn den IS in Deutschland vorstellen? Es gibt hierzulande 483 Gefährder. Geht es dabei um ein Netzwerk oder um Einzeltäter?
Also der Begriff der Gefährder kommt aus dem Polizeibereich. Aus der Sicht des Nachrichtendienstes geht es uns darum, mögliche radikalisierte Islamisten in Deutschland frühzeitig ausfindig zu machen, die dann entweder Beziehungen zum IS oder zur Hisbollah, zur Hamas oder zu Al-Qaida haben. Das darf man sich also jetzt nicht als festes Netzwerk vorstellen, sondern das sind im Grunde genommen Sympathisanten, wie wir sie jetzt auch zuletzt letzte Woche glücklicherweise, bevor etwas passieren konnte, in Thüringen herausfinden konnten und auch dingfest machen konnten, zusammen mit dem GBA, die sich als Sympathisanten mit dem IS verbunden fühlen und dann entsprechende Anschlagspläne selber entwickeln beziehungsweise konkrete Aufträge auch vom IS erhalten.
Für viele taucht der IS in diesen Tagen ja wieder etwas überraschend auf in der Gesellschaft, nachdem man lange nichts über den IS gehört hat. Was ist denn das Ziel dieser Terrorgruppe mit seinen Anschlägen?
Also der sogenannte IS hat noch verschiedene Untergruppierungen, in dem Fall der sogenannte ISPK, also Provinz Khorasan. Das ist eine zentralasiatische Gruppierung, die in den letzten Jahren eigentlich fast schon an die Spitze der Hitliste, wenn man es nicht so makaber klingen würde, man es so nennen muss, gewandert sind in einem Wettbewerb auch der islamistischen Organisationen, die gegenseitig versuchen, sich zu übertrumpfen. Es ist die Organisation, die am besten organisiert, auch mit entsprechenden Möglichkeiten ausgestattet, weltweit in der Lage ist, Anschläge zu verüben. Es gab entsprechende Anschläge, wo es leider nicht gelungen ist, zu verhindern. Ich erinnere da zum Beispiel an die Messerattacke in Zürich oder aber auch in Brüssel im Oktober letzten Jahres. Also es gibt hier eine ganze Reihe von Dingen, wo diese Organisation gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, mit ihren Ressourcen und mit ihren Kontakten eben auch konkrete Anschläge zu verüben.
Das heißt, wir sprechen über eine Gefahr, die für uns durch den Anschlag in Moskau nun alle wieder deutlich sichtbarer geworden ist, aber ansonsten für den Verfassungsschutz, für die Polizei, für das Sicherheitssystem nichts Neues ist und keine aktuell höhere Gefahr darstellt?
Ich glaube, so kann man es wirklich darstellen. Wir haben jetzt seit Jahren einen Blick natürlich auf die islamistische Szene. Da gibt es immer mal wieder ein Auf und ein Ab, je nachdem, was auch gerade wieder an Anschlägen passiert ist, beziehungsweise wie die Gegenmaßnahmen auch zu verorten gewesen sind. Aber wir sehen eigentlich die Bedrohung anhaltend hoch, eben abstrakt, weil wenn konkrete Pläne bekannt werden, dann können wir natürlich auch sofort tätig werden. Aber insgesamt gesehen ist das, was jetzt noch mal in den Blick der Öffentlichkeit geraten ist durch den Anschlag in Moskau, nur noch mal ein sichtbarer Beweis dafür, wie brennend und wie virulent halt dieses Problem der Anschläge und der Bedrohung auch ist.
Und viele fragen sich, sind wir nun akut vor Anschlägen in Deutschland geschützt? Also reichen die Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt in Deutschland? Wie sind wir da aufgestellt, wenn man auf Großveranstaltungen zum Beispiel auf die Fußball-EM schaut?
Also wir haben seit Jahren eine anhaltend hohe abstrakte Gefährdungslage und wie man ja jetzt auch gesehen hat, sind die Sicherheitsbehörden, man muss sagen, Gott sei Dank in der Lage gewesen, vieles auch zu verhindern. Leider gilt das nicht für andere Länder. Insofern kann man nur sagen, wir tun das Menschenmögliche als Sicherheitsbehörden. Wir sind gut aufgestellt. Wie gesagt, eine absolute Sicherheit gibt es nicht, aber gleichwohl sollten wir uns auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn das ist genau das, was die Terroristen wollen, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Ein gewisses Lebensrisiko und ein Sicherheitsrisiko gehört dazu, aber es gibt im Moment überhaupt keine Veranlassung, jetzt von Veranstaltungen fernzubleiben oder aber zu Hause zu bleiben, wenn es um Sport- und Kulturveranstaltungen geht. Die Sicherheit ist gewährleistet und wenn es andere Einschätzungen gibt, denke ich, dann werden nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Politik entsprechend informieren.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Stefan Kramer, Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen.
Danke Ihnen.
Während bei den Vereinten Nationen in New York heute Entscheidungen fielen, reiste Bundesaußenministerin Baerbock mit gleichlautenden Forderungen im Gepäck erst nach Ägypten und dann nach Israel. Der UN-Sicherheitsrat sprach sich heute für die sofortige Freilassung der immer noch mehr als 130 israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas aus. Damit und mit einem Massaker an mehr als 1000 Menschen fing am 7. Oktober an, was inzwischen seit Monaten die Welt bewegt. Ein neuer Krieg im Nahen Osten mit vielen Toten, Verletzten und hungernden Menschen in Gaza. Der Sicherheitsrat beschloss heute eine weitere Forderung an Israel. Erstmals gab es eine Mehrheit für eine sofortige Feuerpause. Nadja Armbrust.
Rafah am späten Nachmittag. Gerade ist hier die Nachricht angekommen, dass der UN-Sicherheitsrat zum ersten Mal eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verlangt, sowie die Freilassung aller Geiseln. Die Menschen hier schöpfen Hoffnung. So Gott will, wird Israel diesmal das Feuer einstellen und wir können in unsere Häuser und auf unser Land zurückkehren, auch wenn wir dann in Zelten leben und obwohl alles zerstört ist. Es ist besser, als irgendwo anders oder in einem anderen Land zu leben. Die USA haben dieses Mal auf ihr Vetorecht verzichtet. Durch ihre Enthaltung konnte die Resolution verabschiedet werden. Die israelische Regierung reagiert sofort, sagt die Reise einer Delegation nach Washington ab. Dort sollte eigentlich über Alternativen zu einer Bodenoffensive in Rafah beraten werden. Die israelische Regierung bleibt bei ihrer harten Linie. Der Verteidigungsminister äußert sich während seines Besuchs in Washington. Wir werden überall gegen die Hamas operieren, auch dort, wo wir noch nicht waren. Außenministerin Baerbock heute unterwegs auf ihrer siebten Nahostreise seit den Hamas-Angriffen am 7. Oktober. Sie fordert erneut eine Waffenruhe, trifft dann Palästinenserpräsident Abbas. Am Abend in Ramallah, nach der Entscheidung des UN-Sicherheitsrats, äußert sie sich verhalten zuversichtlich.
So sehen wir auch, dass wir heute vielleicht einen kleinen Lichtblick an auch diesen Horizont haben. Der eindringliche Appell des Sicherheitsrates und damit der Weltgemeinschaft für eine Feuerpause jetzt, er ist überfällig. Die klare Sprache, die ist darin, aber vor allen Dingen, und das möchte ich unterstreichen, in dem Statement aller arabischen Botschafter in New York gegeben hat, zur Freilassung aller Geiseln, sie ist wichtig.
Ob sich für die Menschen hier im Gazastreifen so schnell etwas ändern wird? Der Druck auf Israel auf jeden Fall ist mit dem heutigen Tag weiter gewachsen.
Und Reaktionen auf die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates gab es aus Washington und Tel Aviv. Dazu hören wir jetzt von unseren Korrespondentinnen Sarah Schmidt und Sophie von der Tann. Sarah, bedeutet das Abstimmungsverhalten der USA jetzt eine Kehrtwende in der US-Politik Israel gegenüber?
Also die US-Regierung sagt nein, man habe schließlich nicht für die Resolution gestimmt, sondern sich enthalten. Dazu muss man aber wissen, die USA sind Vetomacht im UN-Sicherheitsrat und hatten immer mal wieder israelkritische Resolutionen verhindert. Übrigens auch nach dem Massaker im Oktober, da hatte es Resolutionen gegeben, die Waffenruhen gefordert hatten und auch die hatten die USA blockiert. Diesmal also kein Veto, insofern kann man das als Kehrtwende interpretieren. Ein möglicher Grund dafür, US-Präsident Joe Biden steht hier innenpolitisch unter Druck, denn seine Israel-Politik, die ist auch zum Wahlkampfthema geworden. Und nach jüngsten Umfragen haben gerade jüngere Menschen das Gefühl, dass Biden nicht israelkritisch genug sei. Und insofern kann man im Moment sagen, Beziehungsstatus kompliziert zwischen den USA und Israel.
Danke nach Washington, Sarah Schmidt, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, wie sind denn die Reaktionen der israelischen Regierung auf die Forderung des UN-Sicherheitsrates?
Eigentlich hätte eine israelische Delegation nach Washington reisen sollen, um dort über Alternativen zu einer groß angelegten Bodenoffensive in Rafah zu sprechen. Diese Reise hat Premierminister Netanyahu jetzt als Reaktion auf diese UN-Resolution abgesagt. Er warf den USA vor, dem Krieg zu schaden, der Hamas zu nützen. Grundsätzlich zeigt sich die israelische Regierung wenig beeindruckt von dieser UN-Resolution, wie auch schon von anderen UN-Resolutionen in der Vergangenheit. Benny Gantz, Kriegsminister im Kriegskabinett, hat schon gesagt, es hätte keine Bedeutung für die Kriegsführung. Grundsätzlich ist es so, dass solche Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zwar rechtlich bindend sind, aber schwer durchsetzbar. Es ist also vor allen Dingen ein Zeichen der USA an Israel, wie unzufrieden man mit der Kriegsführung ist. Allerdings wird das wahrscheinlich an der Situation vor Ort und im Gazastreifen wenig ändern, auch weil der internationale Druck bisher nicht mit Konsequenzen verbunden war, wie zum Beispiel einem Stopp von Waffenlieferungen.
Danke auch nach Tel Aviv, Sophie von der Tann. Ein Kännchen Kaffee gab es noch nicht einmal draußen. Welches Verbot in der Pandemie wie sinnvoll war, bleibt bis heute eine hochemotionale Debatte, nicht nur in der Politik. Manch eine Freundschaft hat darunter schwer gelitten. Und die Wunden in unserer Gesellschaft dürften noch einige Male aufgerissen werden, jedes Mal, wenn es um die Aufarbeitung der Pandemiejahre geht. Nun musste das Robert-Koch-Institut, das RKI, Protokolle veröffentlichen, die eine Art Chronik der Pandemie darstellen. Dabei fallen die Interpretationen unterschiedlich aus und es spielen auch geschwärzte Stellen eine Rolle, hinter denen einige Verschwörungen und Skandale wittern. Über die Erkenntnisse aus den RKI-Protokollen Nadine Bader.
Das doppelzüngige Institut, geheime Corona-Protokolle enthüllt. Die Aufregung im Netz ist groß über die sogenannten RKI-Files. Der Virologe Streeck kann das nicht nachvollziehen. Er hat die damalige Bundesregierung während der Pandemie beraten, war eher ein Kritiker strenger Maßnahmen. Aus seiner Sicht beinhalten die RKI-Protokolle keinen Skandal.
Sondern sie zeigen eigentlich sehr schön in einer chronologischen Abfolge, wie auch am RKI ergebnisoffen und vielfältig diskutiert wurde. Und es ist, glaube ich, jetzt gerade im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger, hier nicht eine Verschwörungstheorie oder Ähnliches hinter zu vermuten, sondern hier mit Transparenz voranzugehen.
Ein Vorwurf bezieht sich auf ein internes Protokoll des Robert-Koch-Instituts vom März 2020. Das Institut plant darin, die Bewertung des Risikos durch Corona hochzustufen, sobald eine in der Veröffentlichung geschwärzte Person ein Signal dafür gibt. Könnte es sich also um einen Politiker, also eine politische Einflussnahme, gehandelt haben? Nein, sagt der aktuelle Gesundheitsminister Lauterbach.
Das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKIs. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte.
Das RKI teilt mit, die Schwärzungen dienten dem Schutz der Mitarbeitenden. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen Damen sieht die Gefahr, dass in die Protokolle ein Skandal hineininterpretiert werden könnte, um die Gesellschaft weiter zu spalten. Das fürchtet auch die FDP.
Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir diese gesamte Pandemie aufarbeiten. Das haben andere Länder bereits vor uns gemacht. Und Deutschland hängt hinten dran. Und ich glaube, das täte auch unserem Land sehr gut.
Geschlossene Schulen und Gastronomie, eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, auch wegen der damaligen Debatte um eine Impfpflicht. Noch seien viele Wunden nicht geheilt, sagt auch der Virologe Streeck.
Wir müssen anfangen, über diese Phase zu reden, damit wir hier auch eine Versöhnung in der Gesellschaft wieder erreichen, damit wir eine offene Debattenkultur führen, dass verschiedene Pole auch wieder gehört und damit auch wieder zusammengeführt werden.
Auch wenn die RKI-Protokolle also offenbar weit weniger brisant sind, als zum Teil im Netz behauptet, das Bedürfnis nach einer weiteren Aufarbeitung der Pandemie bleibt. Noch ringt die Politik um den richtigen Weg.
Sie sehen hier eine norddeutsche Tradition, das Boßeln. Dabei geht es darum, mit möglichst wenigen Würfen eine festgelegte Strecke zu bewältigen. Insofern kann das Promi-Boßeln heute auch als symbolischer Start für einen Aufholwettbewerb gedeutet werden. Politik und Wirtschaft wollen mit dem Bau einer Elektrobatteriefabrik im Nordwesten Schleswig-Holsteins den Vorsprung asiatischer Hersteller schrumpfen lassen. Denn auch wenn zurzeit E-Autos in Deutschland nicht gerade der Renner sind, es gibt wenig Zweifel daran, dass Elektro der Antrieb der Zukunft ist. Insofern ist die Hoffnung groß, dass dieses Projekt der norwegischen Firma Northvolt mit 900 Millionen Euro Fördergeldern auf den Weg gebracht wirklich eine Initialzündung wird, obwohl manche Zweifel haben. Jonas Salto.
7.30 Uhr heute Morgen im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Landwirt Arne Gerdau will seinen Traktor von der Reparatur abholen. Direkt neben der Werkstatt für Landmaschinen ist heute offizieller Baustart für eine riesige Hightech-Fabrik für E-Auto-Batterien.
Dass irgendwas gemacht werden muss in der Industrie, ist ganz klar. Aber es geht immer darauf, wie und wie schnell. So, und auch Northvolt ist ja nun keine Fabrik, oder die nun schon zig Jahre auf dem Markt besteht. So lange gibt es die Firma ja noch gar nicht. Und da ist auch die Frage, wo geht das überhaupt hin?
One, two, three.
Sie glauben an die Zukunft der E-Autos. Der Northvolt-Chef, Fan von Dithmarschen. Er wollte heute keinen Spatenstich, sondern Boßeln, die Traditionssportart hier. Ein guter Nachbar sein in Dithmarschen, das sei ihm wichtig, betont der Schwede. Aus gutem Grund, denn er weiß, die Batteriefabrik wird die Region grundlegend ändern.
Ja.
Der Grund, warum wir hierher nach Schleswig-Holstein und nach Heide gekommen sind, ist, dass wir den perfekten Ort gefunden haben, an dem es viel Onshore- und Offshore-Windkraft gibt. Und dass wir tatsächlich einen Ort in Deutschland gefunden haben, an dem wir einen Energieüberschuss haben. Und wir haben großartige Unterstützung von der deutschen Regierung erhalten. Damit meint Carlsson die gut 900 Millionen Euro an Fördergeld, die Bund und Land dem Batteriehersteller zugesichert haben.
Yes, indeed. Investitionen wie die von Northvolt sind für unser Land und für Europa von strategischer Bedeutung. Deutschland war, ist und bleibt ein starkes Industrieland. Und die Herstellung guter Autos bleibt auch über den Verbrennermotor hinaus Rückgrat unserer Industrie. Dafür brauchen wir Batteriezellen made in Germany, made in Europe.
Ab 2026 soll die Fabrik in Dithmarschen jährlich 1 Million Batterien produzieren. Zu wenig und zu spät, finden Experten.
Man muss ganz klar sagen, Deutschland ist ein absoluter Nachzügler beim Thema der Batteriezellproduktion. Wir haben im Moment allein 2 Akteure aus China, CATL und BYD, die mehr als 50% der globalen Batteriezellen herstellen. Ja, rund 90% kommt grundsätzlich aus Asien.
13 Uhr. Nach dem offiziellen Teil besucht der Northvolt-Chef noch ein Gymnasium in Heide. Hier wirbt er um Nachwuchs für sein Unternehmen. Denn am Standort Dithmarschen wird er 3000 Mitarbeitende brauchen.
Zu Chancen und Risiken der Batteriefabrik hat Andreas Schmidt vom Norddeutschen Rundfunk aus dem Landesfunkhaus in Kiel diese Meinung.
Weit draußen an der Westküste von Schleswig-Holstein, zwischen Wiesen und Feldern auf dem platten Land, soll jetzt eine Gigafactory entstehen. Fast 1 Milliarde Euro Steuergeld werden hierhin fließen. Und die Kosten für die Infrastruktur, also Straßen, Schienen, Schulen, Kitas, sind dabei noch gar nicht mit eingerechnet. Wo jetzt noch Urlaub auf dem Bauernhof ein Geschäftsmodell ist, werden mindestens 2 Jahre lang die Bagger rollen und danach die Fließbänder, wenn der Plan aufgeht. Gerade jetzt, da der Absatz für Elektroautos in Deutschland einbricht, erscheint die staatliche Mega-Investition in die Gigafactory an der Westküste als eine höchst riskante Wette auf die Zukunft. Auch Schleswig-Holstein hat seinen riesigen Schuldenberg noch einmal erhöht, um Northvolt in den Kreis Dithmarschen zu locken. Dennoch, ich glaube, es gibt dazu keine Alternative. Zwar schwächelt der Markt für Elektroautos im Moment, das ändert aber nichts an dem Trend hin zur Elektromobilität. Und es gibt kaum einen ernstzunehmenden europäischen Anbieter für die Batterien außer Northvolt. Das allein macht es zwingend, dieses Unternehmen hierher zu locken und auch hier zu halten. In einer zunehmend zerfallenden Welt wird ansonsten die Abhängigkeit von den Marktführern aus China ein wirtschaftliches und dadurch auch ein Sicherheitsrisiko. Dazu gibt es an der Nordseeküste jede Menge günstigen Windstrom. Der kann häufig nicht abtransportiert werden, weil die Netzkapazität nicht reicht. Deswegen stehen bei gutem Wind die Windräder still. Das ist absurd. Was liegt also näher, als die Industrie der Zukunft dahin zu bringen, wo die Energie der Zukunft auch anfällt? Es geht am Ende nicht nur um eine Gigafactory, sondern es geht um die Vision eines neuen grünen Wachstumsschubs. Weit draußen an der Westküste von Schleswig-Holstein, zwischen Wiesen und Feldern auf dem platten Land. Und ich finde, diese Vision ist jeden Cent wert.
Das war die Meinung von Andrea Schmidt. Und jetzt kommen wir hier zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Ja. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen angegriffen. Dabei seien mindestens 10 Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind 2 Raketen von der russisch kontrollierten Halbinsel Krim aus auf die Hauptstadt abgefeuert worden. Ein 3-geschossiges Gebäude sei vollständig zerstört worden. Mehrere Wohnhäuser, eine Sporthalle und eine Kunstakademie wurden beschädigt. Ex-US-Präsident Trump muss in seinem Betrugsprozess vorerst doch nicht die volle Kautionssumme von fast 500 Millionen Dollar hinterlegen. Ein Berufungsgericht entschied, dass Trump nun 175 Millionen Dollar aufbringen muss. Dafür hat er 10 Tage Zeit. Im Februar waren Trump und 2 seiner Söhne für schuldig befunden worden, die Werte ihres Immobilienimperiums künstlich aufgebläht zu haben, um an günstigere Kredite zu kommen. Die Europäische Kommission hat Wettbewerbsverfahren gegen 3 große US-Digitalfirmen eröffnet. Apple, die Google-Mutter Alphabet und der Facebook-Mutterkonzern Meta sollen ihre Marktmacht missbraucht und gegen Vorgaben eines neuen Gesetzes verstoßen haben. Der sogenannte Digital Markets Act gilt seit Anfang des Monats und soll unter anderem für mehr Wettbewerb im Netz und bei Smartphone-Anwendungen sorgen. Beim US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing tritt Vorstandsvorsitzender Calhoun zum Jahresende ab. Mit ihm werden 2 weitere Manager den Konzern verlassen. Boeing befindet sich nach zahlreichen Sicherheitspannen in einer tiefen Krise. Einzelheiten von Markus Gürne.
Mehrere Abstürze wegen mangelhaft programmierter Software mit Hunderten von Toten, ein beinahe Unglück vor wenigen Wochen mit einem Boeing-Jet, Qualitätsmängel, Vorwürfe von Schlamperei und eine Reputation im freien Fall. All das war am Ende zu viel Krise für Boeing und dessen Chef Dave Calhoun. Denn jetzt steht der US-Flugzeugbauer unter enormen öffentlichen Druck und vor einer Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA. Sie will die Montagelinien einer Fabrik untersuchen, in der die B737 MAX gebaut wird. Jener Flugzeugtyp, der das Unternehmen in seine schwerste Krise geflogen hat. Politik und Gesellschaft fordern Aufklärung und einen Neuanfang. Der beginnt an der Spitze von Boeing mit dem Rücktritt des Konzernchefs sowie des Verwaltungsratschefs und dem Leiter der Verkehrsflugzeugsparte von Boeing.
Fritz Wepper durfte stets steuern. In seinen bekanntesten Filmrollen als Bürgermeister in der ARD-Serie Um Himmels Willen, wo Nonnen um den Erhalt ihres Klosters kämpften. Und natürlich an der Seite von Oberinspektor Derrick, für den er den Wagen zwar nie wirklich holen musste, ihn aber fahren durfte. Wepper war einer der Menschen, spielte, die auch bei uns um die Ecke wohnen könnten. Gerne auch solche, die selbst anecken. Nun ist Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren in München gestorben. Nur wenige Monate nach seinem Bruder Elmar. Klaus Lesche.
Der Mann hat heute früh das Revier angerufen und gesagt, dass seine Frau nicht nach Hause gekommen ist. Er wartet draußen.
Fritz Wepper wartete auch vergeblich. Er war der bekannteste Kriminalassistent des deutschen Fernsehens. Als Harry Klein, die der zwei Kommissaren, tritt Türen ein, fährt den Wagen vor, befreit Rentnerinnen aus Kleiderschränken. Nie wird Klein befördert. Eigentlich ein Skandal, fand auch sein Bruder Elmar, der im Oktober starb und auch mal Kriminalassistent war.
Wie lange hast du es gespielt, hast du gesagt?
29 Jahre.
Ja, das ist natürlich schon, das ist ein Leben. Das ist ein Leben, ja.
Naja, noch nicht ganz. Ein Kollege hat mir gesagt, ja, ich hätte meine Seele verkauft. Nee, ich habe nur meine Verabredung eingehalten. Ich würde nie aus einer Serie aussteigen. Nie. Auch wenn sie sich zum Schlechten verändern würde.
Wäre Wepper nicht so vertragstreu, hätte seine Karriere anders verlaufen können. Nach seiner Rolle im Musical Cabaret an der Seite Liza Minnellis stand das Tor zur Hollywood-Karriere ganz kurz offen.
Durch sie komme ich, glaube ich, bald in die höchsten diplomatischen Kreise.
Nach Cabaret legen ihm Hollywoods höchste Kreise Rollenangebote vor. Doch Wepper will Kriminalassistent bleiben, nur noch ein Jahr lang.
Ja, ist ja nicht aus der Welt, ne?
Nee. Und dann haben sie gesagt, das war der härteste Satz, den ich in meiner beruflichen Laufbahn habe hinnehmen müssen. Okay, forget it.
Schon mit 17 hatte der ewige Assistent eine Hauptrolle im Spielfilm Die Brücke, der sogar für einen Oscar nominiert wird. Wepper soll dort mit anderen Hitlerjungen in den letzten Kriegstagen eine Brücke verteidigen, ein Himmelfahrtskommando.
Ich will weg hier. Ich will weg hier. Ich will ja aus hier.
Irgendwann wird aus dem Kinderstar der Bravo Posterboy Fritz Wepper. Und der ist auch Dauergast in Münchens Partyszene, die in den 70er und 80er Jahren legendäre Feste feiert. Weit bodenständiger geht es in Weppers letztem großen Fernseherfolg zu, der ARD-Serie Um Himmels Willen. Dort liefert er sich als Bürgermeister Wöller Dauergefechte mit Ordensschwestern.
Wissen Sie, dass da draußen schon Demonstrationen organisiert werden von engagierten Bürgern?
Ach ja? Mit Ihnen an der Spitze, nehme ich an.
Dafür gibt's den Deutschen und den Bayerischen Fernsehpreis und auch noch die Goldene Henne. Späte große Auszeichnungen für einen Schauspieler, bei dem die Fernsehzuschauer nicht weiter seppten, sondern dranblieben.
Gleich gibt's auch hier noch einiges zu Fritz Wepper im Programm, aber erst einmal der Blick aufs Wetter. Claudia, wie sind denn die Aussichten in den kommenden Tagen?
Helge, es bleibt erstmal sonnig, ähnlich wie ja auch heute. Dann ab Mittwoch kommt schon wieder ein neues Tiefdruckgebiet oder ein kleines Randtief zu uns. Natürlich will jetzt jeder wissen, was passiert. Ostern ist noch ein bisschen schwierig. Man sieht auf jeden Fall, heute gab es kaum Wolken. Es ist ja die Wolken- und Niederschlagsanimation. Morgen kommt zwar mal ein Wolkenpaket, das bringt aber keinen Regen. Mittwoch, man sieht hier sehr schön, es ist so eine richtig formierte Schauerwelle. Die zieht einmal durch, davor dahinter Sonnenschein und auch Donnerstag kann es immer mal wieder nass werden. Westlich von uns liegt ein Tiefdruckgebiet und zwar ein ziemlich starkes Tief. Und es ist noch nicht so ganz klar über die Ostertage, wohin zieht das denn jetzt? Eher in unsere Richtung, bilden sich da Randtiefs oder geht es vielleicht sogar weiter nach Westen in Richtung Atlantik? Dann würde es bei uns stabileres Wetter geben. Sicher ist, dass es wärmer wird. Freitag so 17 bis 20 Grad, Samstag 15 bis 23 Grad. Also schon Karfreitag wird man merken, dass deutlich wärmere Luft zu uns kommt. Aber über Ostern kann man noch nicht viel sagen. Da gucken wir die nächsten Tage drauf. Jetzt in der Nacht gibt es ein paar dichtere Wolkenfelder, die kommen aus Südwesten. Es ist so ein Wolkenpaket, das dann bis morgen in Richtung Schleswig-Holstein ziehen wird. Ansonsten scheint die Sonne häufig. Gegen morgen Abend aus Westen schon wieder neue Wolken. Die haben auch mal ein paar Tropfen dabei, das werden wir dann aber erst in der Nacht merken. Jetzt in der Nacht wird es ganz schön frisch. Temperaturen gehen runter auf Werte von meist 5 bis minus 3 Grad. Minus 3 Grad im Bayerischen Wald, aber insgesamt ist es in den höheren Lagen doch häufiger mal leicht frostig. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf Werte von so 10 bis 14 Grad im norddeutschen Tiefland. Bis zu 18 Grad am Alpenrand, da wird es nämlich leicht föhnig. Und die nächsten Tage bringen erst einmal Sonne am Mittwoch, vor allen Dingen so Richtung Schleswig-Holstein runter bis nach Sachsen und nordöstlich davon. Von Westen breitet sich dann dieses Wolkenband aus, 11 bis 20 Grad, nach Osten hin deutlich wärmer als in der Westhälfte. Und der Donnerstag bringt ziemlich wechselhaftes Wetter, immer mal wieder Schauer, aber die Temperaturen gehen dann wieder hoch.
Danke dir, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen zum Wochenauftakt. Jetzt im Anschluss eine Programmänderung hier im Ersten. Im Gedenken an Fritz Wepper sehen Sie den Nachruf Der Marathonmann.
Und anschließend der Film Mord in bester Gesellschaft, Winters letzter Fall mit Fritz Wepper.
Und morgen sortieren wir wieder die Themen des Tages für Sie und sehen uns gerne wieder. Kommen Sie gut durch die Nacht.
Tschüss. Eine gute Nacht auch von mir.
Tschüss.